Ja, das Leben des Menschen kann man mit unterschiedlichen Bildern beschreiben oder vergleichen. Und eins der Bilder, das ich gerne benutze, ist, das Leben ist vergleichbar mit einer Schiffsreise. Wir sind alle unterwegs und es ist klar, dass wir noch unterwegs sind. Wir sind noch nicht angekommen. Und eigentlich haben wir alle so eine Sehnsucht. Wir suchen das rettende Ufer. Wir wollen an einem Ort ankommen, wo es uns gut geht. Man könnte das auch andersrum beschreiben mit, wir alle wollen glücklich sein. Und eigentlich streben wir alle danach, glücklich zu sein. Ich würde sagen, so in der christlichen Sprache würde man sagen, wir wollen gesegnet sein, aber am Ende ist es mehr oder weniger dasselbe. Wir glauben, dass auf diesem Weg zum rettenden Ufer, zum Glück, zum Segen, wie auch immer, es unterschiedliche Momente gibt, die entscheidend sind für das Leben eines Menschen. Und einer der zentralen Momente ist die sogenannte Glaubenstaufe. Glaubenstaufe, ein Akt, eine Handlung, die ein Mensch erfährt, die ihm zeigt, ab heute, ab diesem Tag, in diesem Umstand, durch das, was drumherum passiert ist, kann alles neu werden und anders werden. Und wir freuen uns, dass wir in einem Monat so eine Taufe feiern werden. Am 21. April werden wir hier in diesen Räumen unsere Taufe feiern. Und als Vorbereitung auf diese Taufe haben wir einen Taufkurs oder ein Taufseminar. Wir werden aber diesen Kurs nicht irgendwann am Samstag machen oder unter der Woche, sondern wir haben uns entschieden, den Kurs im Gottesdienst zu machen. Also heute, jetzt in diesem Gottesdienst beginnt quasi der Taufkurs und der erste Teil des Kurses, der wird in Form einer Predigt sein. Das heißt, jetzt beginnt der Taufkurs. Und der zweite Teil ist nach dem Gottesdienst. Da wird Annika uns noch ein paar Infos geben. Das heißt, wer Interesse hat zu bleiben, der ist herzlich eingeladen. Und zwar ist auch sowohl die Predigt jetzt als auch der zweite Teil nicht nur für Menschen, die noch nicht getauft sind. Es ist einfach eine Einladung, das nochmal aufzufrischen. Was ist denn da passiert und wieso? Dieser Taufkurs, den wir haben, der heißt Kurswechsel. Kurswechsel 180 Grad. Und vielleicht fragt ihr euch, was hat das denn mit einem Kurswechsel zu tun und wieso 180 Grad? Das ist ein gutes Bild dafür, dass wenn ein Mensch sich für ein Leben mit Jesus entscheidet, dann geht es nicht darum, den Kurs ein bisschen nachzujustieren. Ah, also eigentlich ist mein Leben okay, ich muss noch ein bisschen mehr nach links oder nach rechts, sondern es ist eher damit vergleichbar, als hätte ich die Landkarte vorher genau verkehrt rumgehalten, quasi auf dem Kopf. Und auf einmal wird mir klar, ich bin ja in eine völlig andere Richtung unterwegs gewesen. Deswegen ist die Einladung Gottes umzukehren mit diesem Bild gut beschreibbar. Ich halte an, ich drehe um und gehe in eine völlig entgegengesetzte Richtung. Deswegen auch diese Einspieler am Anfang des Gottesdienstes, also falls du da warst, die bekannte Stimme aus dem Navigationssystem, wenn möglich, bitte wenden. Und wie soll ich sagen, möglich ist es heute. Dieses neue Leben mit Jesus bringt drei wesentliche Veränderungen mit sich, die man grob zusammenfassen könnte. Und dafür gibt es natürlich auch eine Bibelstelle. Alles, was wir tun, wollen wir auf die Bibel zurückführen. Und es ist eine meiner Lieblingsbibelstellen, weil sie so zusammenfasst, worum es im Wesentlichen geht. Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 38, da predigt Petrus. Petrus hatte die erste große Predigt seines Lebens gehalten. Nachdem Jesus gestorben ist, am dritten Tag auferstanden ist, war er noch 40 Tage mit seinen Jüngern unterwegs und dann ist er in den Himmel aufgefahren. Wir feiern diesen Tag als Christi Himmelfahrt. Und dann sagte er zu seinen Jüngern, geht nicht weg, wartet bis noch etwas kommt, denn ich lasse euch nicht alleine. Und dann haben sie 10 Tage lang noch gewartet und dann kam 10 Tage nach seiner Himmelfahrt das Pfingstfest und dann ist etwas passiert, was das Leben von Petrus nochmal gewaltig verändert hat. Das heißt, er wurde erfüllt mit dem Heiligen Geist, er und viele andere und es hatte unterschiedliche Auswirkungen, Folgen von dem und eine der Auswirkungen war, dass Petrus aufsteht und mutig vor Tausenden von Menschen predigt. Das heißt, über 3000 Menschen reagieren darauf und sie hören, was Petrus sagt, und dann sagen sie, was sollen wir tun? Und jetzt kommt diese Bibelstelle. Petrus antwortet: Kehrt um zu Gott, forderte er sie auf. Jeder von euch soll sich auf den Namen von Jesus Christus taufen lassen. Dann wird euch Gott eure Sünden vergeben und ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Wenn du dir also schon mal die Frage gestellt hast oder sie heute stellst, was soll ich tun, wenn ich höre, ich spüre, da ist was, da gibt es diesen Gott und ich verstehe, dass mein Leben so nicht mehr weiterlaufen kann wie bisher, was soll ich denn tun? Drei Dinge werden hier genannt. Umkehr zu Gott, dann lass dich taufen, wir sagen dazu Glaubenstaufe, mehr erfahrt ihr im zweiten Teil. Und drittens, ihr werdet den Heiligen Geist empfangen, der Empfang des Geistes, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Diesen dritten Teil werden wir heute nicht schaffen, sonst wird es zu lang, aber ich verspreche euch, er kommt zu einem anderen Zeitpunkt, vielleicht an Pfingsten, da passt es gut dazu. Heute im ersten Teil werden wir also über die Umkehr sprechen und im zweiten Teil sprechen wir über die Glaubenstaufe. Bei all diesen drei Schritten ist die 180-Grad-Umkehrformel gut anwendbar. Wir wenden uns immer von etwas ab und wir wenden uns immer etwas zu. Okay? Das ist ein Schlüsselgedanke in unserem Leben. Es heißt nicht, Dinge anders zu machen oder ein bisschen anders, sondern es ist eher damit zu beschreiben, ich muss etwas zurücklassen, loslassen, mich von dem abwenden und mich etwas Neuem zuwenden. Deswegen dieser erste Teil, Umkehr zu Gott. Beginnen wir mit dem Wesentlichen. Jesus Christus oder in Jesus Christus hat Gott seinen Plan zur Rettung der Menschen verwirklicht. In der Person von Jesus Christus hat sich das erfüllt, worauf die ganze Geschichte hingearbeitet hat. Was ist da passiert? Gott wurde Mensch. Jesus Christus ist als Mensch geboren worden und starb am Kreuz. Obwohl er selbst unschuldig war, ist er doch für eine Schuld verurteilt worden, die eigentlich nicht er selbst zu tragen hatte. Aber er hat sich dafür entschieden, Schuld auf sich zu nehmen, und zwar meine Schuld. Und wenn du willst, auch deine. Das, was mich hätte treffen müssen, die Strafe, die Konsequenz für das, was ich schon im Leben so alles verbockt habe, hat ihn getroffen. Und dadurch hat er mich von meiner Schuld erlöst und wurde zu meinem Retter. Beschrieben wird das in der Bibel mit einem sogenannten goldenen Bibelvers. Wisst ihr, was goldene Bibelverse sind? Das sind so Bibelverse, wo ganz wesentliche Aussagen drin stehen. Viele Menschen kennen sie, sogar Menschen, die mit dem Glauben nichts zu tun haben. Und einer dieser goldenen Verse ist Johannes 3, 16 und ich nehme gerne 17 mit dazu. Ja, und danach machen wir noch ein Quiz und ich verschenke 10 Euro, wer mir darauf eine Antwort geben kann, innerhalb von 5 Minuten. 3, 16 bis 17. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Die meisten kennen das wahrscheinlich noch mit der Luther-Übersetzung. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und jetzt Vers 17. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Jesus ist nicht gekommen, um zu verurteilen, sondern um zu retten. Und jetzt die Quizfrage, ohne auf die Handys zu schauen. Was steht in Johannes 3, 15? Ja, nicht in der Bibel gucken. Wer kann das schnell sagen? Weil darin ist das Geheimnis. Okay, ich behalte meine 10 Euro. Da heißt es, so wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, am Holz, so muss auch der Sohn Gottes erhöht werden. Es ist in diesem Vers, ich habe es jetzt nicht im Skript, aber ich spüre, ich muss drüber sprechen, in diesem Vers ist ein Geheimnis. Denn als das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt wurde, sie waren dort gefangen und dann sind sie in die Freiheit gekommen. Sie haben sich so gefreut, wow, und Gott und so viele Wunder und wir glauben an dich und wir folgen dir. Und irgendwann einmal waren sie genervt von der Wüste, von dem Essen, das immer Tag für Tag das Gleiche war. Und dann haben sie angefangen zu meckern. Ja. Und dann wollte Gott sie direkt ins gelobte Land führen, aber sie hatten auf einmal keine Lust, sie hatten Angst, die Menschen dort sind zu stark, zu viele, und wir gehen lieber einen Umweg. Und auf dem Umweg passiert Folgendes. Sie kommen in ein Gebiet, wo es giftige Schlangen gibt. Und diese giftigen Schlangen fangen an, Menschen zu beißen. Und das Gift ist so stark, dass Menschen anfangen zu sterben. Sie haben sich selbst für diesen Weg entschieden und dann schreien sie zu Gott, Gott, wieso? Wieso tust du das an? Kannst du die Schlangen wegnehmen? Und jetzt kommt das Entscheidende. Gott hat gesagt, okay, aber nein. Er sah, dass die Menschen Hilfe brauchten. Okay, sie haben selbst verbockt, sie haben sich selbst für diesen Weg entschieden und jetzt brauchen sie seine Hilfe und sie sagen, kannst du die Schlangen bitte wegnehmen? Und was sagt Gott? Nein, mache ich nicht. Aber ich mache etwas anderes. Mose soll auf ein Stück Holz eine eherne Schlange machen und sie erhöhen. Und wer immer gebissen wird von der Schlange, soll im Glauben auf dieses Holz schauen, auf diese Erhöhung. Und wer im Glauben darauf schaut, wird nicht sterben. Und das war quasi ein Vorausschatten, ein Bild für das, was später kommen wird. Jesus Christus wurde auch am Kreuz erhöht, er wurde ins Kreuz geschlagen, er ist gestorben. Und jeder, der im Glauben das für sich annimmt, für die wird die Sünde oder dieses Beißen, das Stechen keine Konsequenz haben, dass sie sterben werden, sondern ihnen wird die Sünde vergeben werden. Gott hat die Schlange nicht weggenommen. Sie haben weiter gebissen, aber das hat Menschen nicht mehr getötet. Wir leben heute in einer Welt, da hat Gott die Sünde nicht weggenommen, dadurch, dass Jesus Christus gestorben ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Haben wir schon jemanden, der es schafft, ohne Sünde zu leben? Ja, ist schon jemand da? Keine Ahnung, also es wird schwierig, vor allem in der Gemeinde, wenn wir miteinander unterwegs sind. Okay. Aber wir dürfen Fehler machen. Aber das Schöne ist, wenn wir im Glauben auf Christus schauen, auf Jesus Christus, dann wird uns vergeben und dann können wir es miteinander aushalten. Dann können wir einander vergeben, dann können wir einander annehmen. Okay, ich glaube, ich muss zurück zum Skript. Johannes 3,16, und jetzt wisst ihr alle, was in Johannes 3,15, 14 steht, in den Versen davor. Ihr gehört jetzt zu der Minderheit. Ja, ihr könnt, egal welchen Christen ihr treffen werdet demnächst, fragt mal, Johannes 3,16 kennst du? Ja klar, so sehr. Ne? Und 3,15? Und 3,14? Okay, Gott hat also einen Plan gehabt und in Christus hat Gott diesen Plan verwirklicht. Und jetzt wird's interessant. Wenn das Opfer, welches Christus am Kreuz gebracht hat, für mich gilt und wenn ich das im Glauben annehme, dann wird mir vergeben. Dann wird alles, was ich verschuldet habe, verbockt habe, quasi bezahlt, beglichen und ich werde zum Kind Gottes. Der Vater im Himmel wird auch mein Vater. Aber, und jetzt kommen wir an einen wichtigen Punkt der Bekehrung, der Umkehr. Gott wird nicht nur mein Vater, wenn ich mich für ihn entscheide, nicht nur der liebende Vater, der für mich sorgt und so, sondern was ist der Vater sonst noch? Der Vater ist Vormund. Er ist der, der die Entscheidungsgewalt hat. Er ist der, der sagt, wo es lang geht. Er ist der, der die Regeln zu Hause aufstellt. Bei manchen Kindern braucht man das mehr, bei anderen weniger. Aber Fakt ist, wenn ich mich für ein Leben mit Jesus entscheide, wenn der Vater im Himmel mein Vater wird, dann unterstelle ich meinen Willen seinem. Ich entscheide mich dafür, jetzt auf ihn zu hören. Das, was er sagt, hat mehr Gewicht als das, was ich sage. Das, was er glaubt, was für mich gut ist, hat mehr Gewicht als das, wovon ich glaube, dass es gut für mich ist. Wir werden das gleich noch auseinandernehmen. Deswegen ist eine Umkehr, eine Bekehrung, eine Entscheidung für ein Leben mit Jesus eine Abwendung von einem Leben, in dem mein Wille über allem stand. Ich bin der Boss. Man könnte auch sagen, ich mache den Thron meines Lebens frei, damit Jesus sich draufsetzen kann. Warum kann ich das so sagen und was hat das mit Bekehrung und Umkehr zu tun? Schaut mal, eigentlich ist es doch klar, wer von euch schadet absichtlich sich selbst? Gibt es jemanden, der sagt, ich will unglücklich sein? Ich will, dass es mir schlecht geht. Ich will irgendwas machen, damit ich leide. Eigentlich nicht. Selbst die Menschen, die sich Schmerzen zufügen, zum Beispiel sich selbst verletzen, wollen dadurch etwas Gutes, denn sie wollen einen anderen Schmerz übertönen. Ne? Eigentlich ist völlig egal, was ich tue. Ich glaube, dass das in diesem Moment mir hilft, dass es mir irgendwie gut tut. Und selbst wenn ich etwas Schlechtes oder Verbotenes tue, wenn ich jemanden, sage ich mal, beleidige, weil er mich zuvor beleidigt hat, ich weiß eigentlich ganz genau, das ist nicht gut, aber in diesem Moment habe ich so ein Verlangen nach Rache, nach Gegenreaktion, und wenn ich dann eine Person fertig mache oder sie sogar verletze, mache ich das, weil ich in diesem Moment glaube, das wird mir gut tun. Das passiert alles in Tausendstel von Sekunden. Manche sagen, ja, das war im Affekt. Nein, nein, hast du schon so gewollt. Wenn du dir etwas nimmst, was dir nicht gehört, man nennt das auch Stehlen, in diesem Moment glaubst du, das wird dir gut tun. Aber dir ist nicht klar, oh, was ist, wenn es auffliegt, was ist mit den schlaflosen Nächten, mit dem schlechten Gewissen und irgendwann mal kommt es doch raus und all diese, ne, und eigentlich hast du etwas getan, was nicht gut ist. Ne. Nur in diesem Moment nimmst du dir etwas, weil du glaubst, ah, ich will es und das tut mir gut. Ich glaube, dass jetzt könnte ich alles so durchgehen, völlig egal, ob das gute Dinge sind oder weniger gute, wir tun immer nur das, von dem wir glauben, dass es uns gut tut. Wir tun das, um glücklich zu werden. Die ganzen Betrüger, die ganzen, ich traue mich das gar nicht zu sagen, hohen Tiere, die in Skandale verwickelt sind, Manipulation, Bestechung, Unterdrückung, warum machen die das alle? Warum nimmt jemand Bestechungsgeld an? Warum zahlt jemand Bestechungsgeld, um mehr Macht zu haben? Weil sie alle glauben, dass es ihnen gut tun wird in diesem Moment. Der eine, der Geld bekommt, denkt, boah, ich habe dann ein super Leben. Und denkt nicht, Menschenskinder, wenn das rauskommt. Du setzt alles aufs Spiel. Ich glaube, dass grundsätzlich jeder Mensch so handelt, wie er glaubt, dass er glücklich wird. Und deshalb ist die wichtigste Frage bei dieser Behandlung des Themas, warum, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe das Gefühl, dass die meisten, ziemlich alle, die ich kenne, um mich herum, zumindest mal die, die Jesus nicht kennen, nicht glücklich sind. Was würdest du sagen, deine Arbeitskollegen, deine Nachbarn, sind sie, wenn du sie fragen würdest, bist du glücklich? Wie viele würden sagen, ich bin komplett glücklich, mir geht es gut? Ich kenne nicht viele. Ich kenne niemanden, vielleicht kennst du jemanden, aber es kann sein. Aber ich glaube, dass obwohl der Mensch ein Verlangen danach hat, alles zu tun, um glücklich zu werden, sind die meisten doch unglücklich. Und die Frage ist, warum? Boah, jetzt wird's richtig tief für den Kopf. Ne? Ich habe irgendwann mal ein Bild in der Bibel entdeckt, das mir geholfen hat, das zu verstehen und das nicht so einfach nur so christlich kananäisch zu beschreiben, ja klar, weil die Sünde hat ihre Auswirkungen und so. Ja, aber wie erklärst du das einem normalen Menschen? Haben wir normale Menschen hier bei uns? Ich habe mal folgendes Bild gesehen und das hat mich so auf eine Idee gebracht, ein Bild aus der Bibel zu verwenden, um das zu beschreiben. Wir waren mit unseren Kids immer wieder mal unterwegs, als sie klein waren. Also heute geht's wieder, die wollen wieder mit uns, jetzt sind sie wieder Richtung 20, aber es gab eine Zeit, da wollten sie nichts eher mit uns, da waren Eltern peinlich und komisch und so. Als sie noch klein waren, waren wir auch gerne mal im Kino. Und zwar im 3D-Kino. Wer war schon mal im 3D-Kino? Ja. Wisst ihr, was 3D-Kino ist? Ja. Du ziehst da so eine Brille an und dann hast du das Gefühl, boah, du bist mittendrin in diesem Film, ne? Und da kommt so ein Schmetterling vorbeigeflogen und denkst, gleich setzt er sich auf meine Nase, ne? Ja. Und ich habe Folgendes gemacht, als wir so im 3D-Kino waren. Ich habe mal die Brille abgezogen und weil das ein Kinderfilm war, habe ich die Kinder beobachtet. Und tatsächlich, wenn dann irgendwas herangeflogen kam, haben sie alle die Hand ausgestreckt und wollten den Vogel oder den Schmetterling greifen. Und was war da? Nichts. Es ist eine optische Täuschung. Sie waren eigentlich begeistert und doch enttäuscht. Ich glaube, dass so etwas Ähnliches in unserem Leben passiert. Wir Menschen, wir denken, wenn ich das tue, wenn ich diesen Schritt mache, und dann ist das Glück zum Greifen nah, und ich baue jetzt voll auf meine Familie und voll auf meinen Job und ich baue vor und nur in Zukunft und so. Aber kaum vergeht eine Zeit, Familie geht kaputt. Beziehung zu den Kindern kann kaputt gehen, Beziehung zum Ehepartner kann kaputt gehen, den Job kannst du verlieren. Das Beste, Größte, Tiefste, was du dir aufgebaut hast, kann bröckeln, wackeln und auseinanderfallen. Und du merkst, ich habe doch alles gegeben, und du greifst danach und merkst, es ist doch nichts da. Ich würde es mit einem Begriff beschreiben, was unser Problem ist. Wir haben einen Sehfehler. Nicht See mit 2e, sondern See mit eh. Wir sehen nicht richtig. Alle Menschen haben ein Problem mit ihren Augen. Und das Ganze geht zurück auf den Anfang der Menschheit. Ich glaube, dass eigentlich alle das Beste wollen und sie sehen das vor Augen und sie laufen drauf zu. Und wenn sie vor Ort sind, merken sie, da ist nichts, weil sie nicht richtig sehen. Ich glaube, dass wir alle genau das angehen müssen, damit unser Leben besser wird. Wisst ihr, wie Sünde im Griechischen direkt übersetzt heißt? Das ist so eine meiner Lieblingsworte. Ziel verfehlt. Sünde bedeutet, du wolltest eigentlich das Ziel erreichen, aber du erreichst das Ziel nicht, das für dich gut ist, sondern du tust etwas anderes, was am Ende für dich schlecht ist. Und das ist Sünde. Jetzt will ich keine ganz klare theologische Erklärung dafür geben, aber Fakt ist, all das, was uns schadet, ist nicht gut für uns. Und das, was Gott uns gesagt hat, dass wir nicht tun sollen, das ist etwas, was uns schadet. Es ist nicht etwas, was Gott einfach nur will und wir müssen uns halt dran halten, sondern er macht es aus Liebe zu uns. Am Anfang der Bibel, 1. Mose, Kapitel 3, 1 bis 7, gab es eine Situation, in der es zu diesem Sehfehler gekommen ist. Ich glaube, ihr kommt so langsam, könnt ihr mir folgen, ne? Vor allem die, die in der Bibel lesen. Da gab es eine Zeit, bis dahin haben die Menschen mit den Augen Gottes gesehen. Sie haben auf das gehört, was Gott sagte, das gut ist. Gott sagte, das und das und das sollt ihr tun, das und das und das sollt ihr nicht, und dann werdet ihr glücklich sein. Und bis dahin war es auch so. Und die waren so glücklich, dass es langweilig geworden ist. Und dann gab es eine Situation, da hat die Schlange, das ist natürlich ein Bild, ein Symbol, den richtigen Moment abgepasst und die Eva sich geschnappt. Und da heißt es, 1. Mose Kapitel 3, Vers 1 bis 7, die Schlange war listiger als alle anderen Tiere, die Gott, der Herr, gemacht hatte. Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum die Früchte essen dürft? Fragte sie die Frau. Natürlich dürfen wir, antwortete die Frau, nur von dem Baum in der Mitte des Gartens nicht. Gott hat gesagt, esst nicht von seinen Früchten. Ja, berührt sie nicht einmal, sonst müsst ihr sterben. Unsinn. Ihr werdet nicht sterben, widersprach die Schlange. Aber Gott weiß, wenn ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet. Ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Die Frau schaute den Baum an, er sah schön aus, es wäre bestimmt gut von ihm zu essen, dachte sie. Seine Früchte wirken verlockend und klug, würde sie auch noch davon werden. Sie pflückte eine Frucht und biss hinein, dann reichte sie die Frucht ihrem Mann, der bei ihr stand, und auch er aß davon. Und plötzlich gingen ihnen beiden die Augen auf und ihnen wurde bewusst, dass sie nackt waren. Haben sie denn vorher mit geschlossenen Augen gelebt oder was? Was passierte mit ihren Augen? Plötzlich erkennen sie, oh, Eva, du bist ja nackt. Etwas hat sich geändert, und zwar ihr Blick auf das Leben. Sie haben sich dafür entschieden, nicht mehr das zählt, was Gott sagt, nicht mehr das ist richtig, was Gott sieht, sondern wir selbst entscheiden jetzt, was gut und was nicht gut ist. Ab diesem Moment hat sich der Mensch entschieden, mit den eigenen Augen zu sehen. Und wir, es ist leider so, wir sind unverbesserlich. Wir kriegen das nicht hin. Wir können mit unseren Augen nicht richtig sehen. Und deswegen ist der erste Schritt, bei der Bekehrung, bei der Umkehr eine Entscheidung dafür zu sagen, nicht das, was ich für richtig halte, sondern das, was Gott für richtig und gut hält, das ist das, was für mich zählt. Es ist ein Leben, ein Schritt, bei dem ich mich von meinem Willen, von meiner Sicht der Dinge abwende und mich hin zu einem Leben bewege, bei dem der Wille Gottes zählt und über allem steht. Jesus selbst hat das vorgemacht. Wir sind jetzt beim zweiten Schritt, eine Umkehr hin zu einem Leben nach Gottes Willen. In Johannes 6, 38 beschreibt Jesus, wie das funktioniert. Er sagt es folgendermaßen: Denn ich bin nicht vom Himmel herabgekommen, um zu tun, was ich will, sondern ich bin gekommen, um den Willen des Vaters zu erfüllen, der mich gesandt hat. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, ich will Jesus so ähnlich wie möglich werden. Und wenn Jesus sagt, mein Auftrag besteht darin, den Willen meines Vaters zu tun, dann ist das eine Einladung an uns. Eine Einladung an uns, die Welt mit den Augen des Vaters zu sehen und nicht mit unseren Augen. Ich habe, als ich das so vorbereitet habe und den Kurs zusammengestellt habe, habe ich so angefangen zu beten, habe gesagt, Gott, ich brauche dann noch ein klareres Bild. Okay, ich habe verstanden am Anfang der Bibel und die Augen öffneten sich und so und sie sehen jetzt irgendwie anders als vorher. Aber wie kann ich denn behaupten oder woher weiß ich aus der Bibel, dass das wieder in Ordnung gebracht werden kann, dass wir wieder richtig sehen können, wieder mit deinen Augen? Und dann stoße ich auf die bekannte Geschichte von Paulus und seine Bekehrung. Apostel Paulus, der einen Großteil des Neuen Testaments geschrieben hat, er war ein richtiger Hardcore-religiöser Jude. Er hat so sehr Gott geliebt, dass er alles dafür getan hat, um Gott zu gefallen. Also eigentlich ein guter Mann. Er hatte die besten Absichten. Und dann hat er mitbekommen, dass da so eine neue Sekte entstanden ist. Die nennten sich Christen. Sie glaubten, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Und was hat er gemacht? Er hat alles dafür getan, diese Sekte zu verfolgen. Er hat dazu beigetragen, dass Christen verhaftet wurden, ins Gefängnis geworfen wurden. Er war sogar einmal dabei, als ein Christ bei lebendigem Leib gesteinigt wurde. So heftig war das. Und dann war er auf so einer Mission unterwegs, dieser Apostel Paulus. Damals war er nicht Apostel Paulus, sondern ein von der jüdischen religiösen Elite beauftragter, wie sagt man da, Headhunter. Und er war unterwegs und auf einmal erscheint ihm Jesus, ein grelles Licht. Und Jesus fängt mit ihm ein Gespräch an und er sagt, Saulus, na, das war sein griechischer Name, wieso verfolgst du mich? Und in diesem Moment wird ihm klar, dass er etwas völlig falsch gesehen hat, dass er in völlig andere Richtung unterwegs war, dass er anhalten muss und umkehren, dass der Jesus, den er verfolgt, wirklich der Messias, der Sohn Gottes ist. Und Paulus entscheidet sich für ein neues Leben in diesem Moment. Und was passiert? Das Licht war so stark, so grell, dass er erblindet. Er kann nichts mehr sehen. Gott lässt ihn in diesem Moment körperlich verstehen, was in seinem Inneren passiert ist. Und mehrere Tage ist er blind, bis Gott dann einen Mann schickt zu ihm und sagt, du musst für ihn beten, dass er mit dem Heiligen Geist erfüllt wird. Und dann kommt ein Mann, betet für Paulus. Paulus wird mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und was passiert in diesem Moment? Fängt er an, in anderen Sprachen zu beten? Nein. Hat er eine Prophetie, eine Vision? Nein. Er wird wieder gesund. Er kann wieder sehen. Seine Augen öffnen sich wieder. Und jetzt, dafür liebe ich Gott so. Das ist so spannend. Und jetzt weiß Gott, Paulus ist jetzt bereit, das zu verstehen, was ich ihm sage. Und er gibt ihm jetzt den Auftrag. Apostelgeschichte 26, Verse 16 bis 18. Er sagt, aber steh jetzt auf. Denn ich bin dir erschienen, um dich zu meinem Diener und Zeugen zu machen. Verkünde den Menschen, was du heute erlebt hast. Was hat er erlebt? Er wurde blind und wurde wieder sehend. Okay. Verkünde den Menschen, was du heute erlebt hast und was ich dir in Zukunft zeigen werde. Ich sende dich zu deinem Volk und zu den Völkern, die nichts von mir wissen wollen. Und jetzt, du sollst ihnen die Augen öffnen, damit sie sich von der Finsternis dem Licht zuwenden, aus der Herrschaft des Satans zu Gott kommen, dann werde ich ihnen die Sünden vergeben und weil sie an mich glauben, haben sie einen Platz unter denen, die zu mir gehören. Worum geht es am Ende? Dass die Augen geöffnet werden. Worum geht es am Ende? Dass wir uns dafür entscheiden, nicht mehr ich bin es, der herrscht, der sagt, was Sache ist, der weiß, was gut ist, sondern ich vertraue Gottes Augen. Er hat den richtigen Blick auf mich, auf meine Situation, auf mein Leben, für meine Zukunft. Ich will ihm folgen, ich will auf ihn hören. Ich mache Platz auf dem Thron meines Lebens. Jesus soll da drauf sitzen. Ich will wieder richtig sehen. Und ich weiß nicht, wie es dir gerade geht. Die meisten, die ja ich gerade sehe, die vor mir sitzen, haben sich schon für ein Leben mit Jesus entschieden. Sie glauben an Jesus, sie folgen Jesus. Und vielleicht hast du Bekehrung oder Umkehr noch nie aus dieser Perspektive gesehen. Dann ist es heute nochmal deine Gelegenheit zu sagen, ja, Jesus, genau das will ich. Ich will auf dich hören. Du sollst Herr in meinem Leben sein. Ich will mit deinen Augen sehen, denn ich will glücklich werden. Ich will das Ziel nicht ständig verfehlen. Ich will nicht immer wieder sündigen, in Sünde fallen. Ich will glücklich sein. Ich will gesegnet sein. Ich will dieses Leben, was du für mich hast. Und bitte hilf mir zu erkennen, wo entscheide ich mich, durch meine Augen zu sehen. Und hilf mir, dass ich meine Augen schließe und durch deine Augen sehe. Ich würde jetzt gerne dir Zeit zum Beten geben, so ein paar Minuten. Und du kannst das mit Gott jetzt besprechen. Du kannst ihm sagen, was dich bewegt. Ich bete auch gerne mit. Und am Ende dieser Zeit will ich nochmal eine Einladung aussprechen. Wenn du heute da bist und du sagst, ich habe mich noch nie dafür entschieden, mit Gottes Augen zu sehen. Ich habe mich noch nie dafür entschieden, dass er der Herr in meinem Leben sein soll. Ich will heute aber ihm mein Leben geben und einladen, dass er ab heute mein Papa wird. Dann wirst du am Ende des Gebets die Möglichkeit haben, dich zu melden und dann bete ich gerne mit dir. Lass uns jetzt diese paar Minuten Gebetszeit haben. Jesus, danke dir. Danke, dass du da bist. Danke, dass du uns siehst und danke, dass du heute uns eine neue Ausfahrt zeigst. Wir sind auf der Autobahn unseres Lebens unterwegs und viele von uns viel zu schnell, viel zu verbissen. Die einen wollen auf etwas hinfahren, die anderen laufen vor etwas weg. Wir sind alle unterwegs und heute gibst du uns so eine Möglichkeit, die Ausfahrt zu nehmen. Heute lädst du uns ein und sagst, vielleicht ist es genug, dass du selbst entschieden hast, mit deinen eigenen Augen gesehen hast. Willst du dich vielleicht ab heute von mir führen lassen? Danke, Jesus, dass du das auch gerade zu mir sagst, dass auch ich darauf reagieren kann. Und ich will es wissen, Gott, wo habe ich zu weit meine eigenen Augen aufgerissen? Wo versuche ich aus meiner eigenen Kraft und mit meinem eigenen Wissen Dinge hinzukriegen, hinzubiegen irgendwie? Wo kann ich loslassen und mich von dir führen lassen? Jesus, ich bete so sehr, dass die Menschen in diesem Raum, jeder, der heute da ist, jeder Mann, jede Frau, dass sie das erleben dürfen, Wie stark du in ihrem Leben bist und wie deutlich du sie führst und dass sie sagen können, ich bin glücklich. Ich lebe ein gutes Leben. Ich folge meinem Herrn und er tut gute Dinge in meinem Leben. Und da, wo Dinge passieren, die mich herausfordern, die mich verletzen, die mir schmerzen, da vertraue ich auch ihm. Da ist er auch da und auch daraus wird er mich führen. Ich bete, dass wir als Gemeinschaft von Gläubigen, die hier sind, dass wir das auch ausstrahlen dürfen in unserem Umfeld, auf unseren Arbeitsplätzen, in den Schulen, an den Unis, dass Menschen das in uns erkennen, sehen können, dass sie wahrnehmen können, wow, irgendwie hat er ein anderes Navigationssystem, irgendwie hat er ein anderes System im Leben, wie er läuft, wie er geht, auf wen er hört. Ich will das auch. Ich bete, dass wir darin Vorbilder sind und dass Menschen in uns, in unserem Leben dich erkennen und dich sehen. Danke dir, Jesus. Ja, und jetzt würde ich dich gerne fragen, wenn du heute hier bist und du sagst, ich habe diese Entscheidung für Jesus noch nicht getroffen, dass er mein Herr werden soll, aber ich verstehe, dass es für mich richtig und gut ist und ich will heute diesen Schritt tun, dann würde ich gerne für dich beten. Ich bitte die anderen, die Augen geschlossen zu halten und vielleicht ist das deine Chance jetzt, deine Situation. Wenn du heute da bist und sagst, ja, heute ist ein Tag, an dem ich mich für Jesus entscheide und er soll Herr in meinem Leben werden, dann zeig mir gerne deine Hand. Dann weiß ich, dass du das bist und ich bete gerne mit dir. Ist jemand da heute, der sagt, ja, das ist mein Tag. Ab heute soll sich alles ändern. Ja, ich kenne ja nicht alle. Ich weiß nicht, ob alle sich schon entschieden haben. Deswegen stelle ich die Frage immer wieder gerne. Gibt es jemand, der sagt, ja, heute ist mein Tag, ich möchte es tun? Ja. Sehr gut. Dann sind entweder alle schon entschieden oder du brauchst noch ein paar Infos mehr. Also wenn du die Entscheidung noch nicht getroffen hast und du hast noch Fragen, komm doch gerne auf mich zu am Ende des Gottesdienstes und wir sprechen das gerne durch. Dankeschön. Amen.